Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wir stellen heute einen Krimi vor, in dessen Zentrum der Schwangerschaftsabbruch einer Lehrerin steht. Es geht um die deutsche Kolonialgeschichte. Doch zuerst sprechen wir über das Sommerheft der Zeitschrift für Ideengeschichte. Das befasst sich mit dem Thema Eastern Underground und der Frage, inwiefern es in Ländern wie Ungarn, Polen oder Russland Kontinuitäten gibt zwischen der Kulturpolitik zur Zeit des Kalten Krieges und der heutigen Situation. Am Mikrofon ist Nora Karches. Seit Jahren wird in Ländern des postsowjetischen Raums, in Ungarn etwa, eine nationalistische Kulturwende vorangetrieben. Hanna Gründler ist Mitherausgeberin der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift für Ideengeschichte, die den Titel Eastern Underground trägt. Ich habe sie als erstes gefragt, wie ist dieses Heft über die unabhängige Kunstszene in Mittel- und Osteuropa entstanden?
Ich habe mich schon länger mit den Subkulturen in der GSSR beschäftigt und habe dann mit meinem Mitherausgeber Jörg Völlnagel immer intensiv über verschiedene Subkulturen in Ost und West diskutiert. Und dann ist uns aufgefallen, natürlich auch aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, dass das wieder eine ganz neue Virulenz entwickelt. Und in diesem Zusammenhang haben wir gedacht, gut, ein Blick zurück in die Geschichte ist häufig sehr hilfreich, um die Aktualität anders und besser lesen zu können. Und ich glaube, dieser Versuch, eine Longue Durée zu gestalten, das haben wir ja auch im Heft. Natürlich ist der Fokus auf die 70er Jahre, aber wir gehen ja bis in aktuelle Graswurzel-Avantgarden, ein sehr schöner Text, den eben Jörg Scheller geschrieben hat. Und das ist so ein bisschen der Versuch, Underground neu zu denken und natürlich auch ja, die sozusagen Porositäten dieses Begriffs ein bisschen auszuloten. Weil es ist ja ein Begriff, der sehr stark aus dem Westen letztlich verwendet wurde und ein bisschen aufoktroyiert wurde.
Das haben Sie jetzt eben schon angesprochen. In diesem Heft, das Sie mit herausgeben, geht es einerseits um Konstanten, also gängige Praktiken in Bezug auf die nationalistische Kulturpolitik eben in Ländern wie Ungarn, Polen, Russland. Aber lassen Sie uns zu Beginn einen Moment verweilen bei der Situation, wie sie sich in der DDR dargestellt hat. Gleich mehrere AutorInnen setzen sich im Heft damit auseinander, welche Praktiken eben bis 1989 Anwendung gefunden haben, um die inoffizielle Kunstszene in der DDR zu zerschlagen. Welche Maßnahmen kamen damals zum Einsatz? Also es gibt einen Artikel, da geht es um eine Fotoserie der Erfurter Fotografin Gabriele Stötzer. Das ist ja ganz interessant.
Ja, also es gab natürlich in der DDR, aber auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Ungarn, immer Strategien der Diffamierung. Also Künstlerinnen und Künstler wurden mit verschiedensten Vorwürfen konfrontiert. Jetzt im Fall von Gabriele Stötzer ging es tatsächlich um Vorwürfe der Pornografie und der Homosexualität. Und was in vielen dieser Aufsätze tatsächlich ans Licht kommt, ist, wie stark Künstlerinnen eben widerständige Praktiken benutzt haben und letztlich sich natürlich dieser Observation bewusst waren, ja, so wie Gabriele Stötzer, und zum Teil dann aber auch damit spielen konnten. Und ich finde auch das Beispiel von Katalina Ladik in Jugoslawien sehr sprechend. Das war ja früher zu Beginn der 1970er Jahre diese Performance-Künstlerin, die letztlich einer Diffamierungsstrategie seitens der Boulevardpresse ausgesetzt war und dann aus der kommunistischen Partei ausgeschlossen wurde, was natürlich sehr harte Konsequenzen mit sich brachte. Aber ich glaube, uns ging es immer darum, die Resilienz auch von Künstlerinnen und Künstlern aufzuzeigen, das Bewusstsein, dass man Dinge anders sehen kann und letztlich das Regime mit den eigenen Waffen zum Teil auch schlagen kann.
Ja, widerständige Praktiken. Sie haben auch einen Text geschrieben für diese Ausgabe. Er heißt »Nichtstun in der GSSR«. Wie ist dieser Text entstanden und was ist Ihr Gedanke?
Der Text ist entstanden, weil mir aufgefallen ist, dass es mehrere Künstler, Performance-Künstler gab, die tatsächlich das Nichtstun zur Schau gestellt haben. Also zum Beispiel das Schlafen. Ja. Und was daran so faszinierend ist, ist die Kritik ja letztlich an einem sozialistischen Arbeiterstaat, in dem die Arbeit das A und O ist und das Nichtstun als eine Form der negativen Inaktivität wahrgenommen wird. Und das ist natürlich auch eine Form von ja, subtiler Kritik an gewissen Ideologien und Idealvorstellungen tatsächlich auch des ständig aktiven Künstlers. Das wird aber auch spannend, wenn man es dann wieder mit westlichen Künstlerinnen vergleicht, obwohl natürlich Ost-West, also man muss da auch sehr aufpassen. Ich finde, so diese sehr strikten Zuschreibungen funktionieren nicht so wirklich, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Aber sagen wir mal so, Marcel Duchamp als der Künstler, der sehr gerne Inaktivität praktiziert hat, hat das natürlich wunderbar gezeigt.
Wenn wir schauen auf die gegenwärtige Kulturagenda in Ländern in Ost- und Mitteleuropa, wo gibt es eben im postsowjetischen Raum Kontinuitäten, die von der Zeit des Kalten Krieges bis in die Gegenwart reichen?
Ja, das ist eine gute und wichtige Frage. Man sieht zum Beispiel in Ungarn, das hat Kada Krasznahorkai wunderbar nachgezeichnet, wie letztlich gewisse Ideologeme weitergetragen werden. Also das Klassische ist zum Beispiel, ja, dass Künstler als westliche Agenten bezeichnet werden. Und in dem Sinne kann man schon sagen, also ich glaube, dass Antonio Gramsci hier auch interessant ist, der marxistische Intellektuelle aus Italien, der ja schon sehr früh über dieses Konzept der kulturellen Hegemonie nachgedacht hat. Also es geht darum, ja, dass letztlich einfach eine Kulturagenda durchgezogen wird. Und das sieht man am Beispiel Ungarn, aber ich würde sagen aktuell auch in Russland sehr, sehr stark. Dass natürlich einfach gewisse Methoden und Strategien des Kalten Krieges wieder aufgenommen werden.
Jetzt haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, und das finde ich sehr interessant, dass es keine Wiederholung der Geschichte gibt. Und doch wird das ja in den westlichen Medien oft so dargestellt, dass gewisse Muster, Schemata sich wiederholen. Sie waren eben auf einem Panel bei einem Workshop, in dem es um Inaktivität ging. Welche Fragen wurden dort diskutiert? Was wird gegenwärtig besprochen?
Was uns interessiert hat, also der Workshop hieß Inaktivität zwischen ästhetischer Praxis und soziopolitischer Herausforderung. Und es ging sehr stark um die Frage, wann ist Inaktivität tatsächlich negativ konnotiert? Also man kann daran denken, nicht wählen zu gehen zum Beispiel, ist eines der aktuell, glaube ich, virulentesten Beispiele. Wir können an Hannah Arendt denken, die sehr schön aufgezeigt hat, wie Nichtstun letztlich eben auch zu den größten Verbrechen im 20. Jahrhundert geführt hat. Also ich glaube, da gibt es aktuell eine gewisse Spannung. Zugleich hatten wir aber auch Vorträge, zum Beispiel aus dem Kontext in Hongkong, wo das sich niederlegen, ja, das ist eine neue Strategie, also das Nichtstun eben letztlich dann wieder eine Form von paradoxer Aktivität entwickelt. Aber es ging uns darum, die Ambivalenz dieses Begriffs aufzuzeigen und letztlich ja, für eine aktive Inaktivität oder eine inaktive Aktivität vielleicht auch ein bisschen zu plädieren.
Eastern Underground wurde herausgegeben von Hanna Gründler, mit der ich gesprochen habe, und Jörg Völlnagel. 128 Seiten kosten 22 Euro. Kommen wir zu Helmut Krausers neuem Roman, in dem es um einen Cold Case geht, ein mutmaßliches Verbrechen, bei dem die Ermittlungen eingestellt worden sind. Jörg Margenau hat das Buch Freundschaft und Vergeltung gelesen.
Diese Stille, dieses Schweigen, das Rätsel, das sind die drei Komponenten, die ein Mysterium ausmachen. Helmut Krauser zählt sie immer wieder auf, wiederholt sie wie einen Refrain, die Stille, das Schweigen, das Rätsel. In Freundschaft und Vergeltung erzählt er vom mysteriösen Verschwinden von vier Personen in einem englischen Knabeninternat über den Jahreswechsel 1965-66. Von den Vermissten fand sich nie eine Spur. Die polizeilichen Ermittlungen verliefen im Sand oder vielmehr im Schnee. Nur dem damals 17-jährigen Anthony Brewer lässt das Geschehene oder vielmehr die Tatsache, dass er immer noch nicht weiß, was damals wirklich geschah, auch ein halbes Jahrhundert später keine Ruhe. Und so recherchiert er als pensionierter Jurist den mysteriösen Ereignissen seiner Jugend im Internat Ravenhall hinterher.
Ich besitze drei dicke Mappen mit Zeitungsausschnitten. Die Boulevardzeitungen hatten den Begriff vom Ravenhall Mystery geprägt. Irgendwann ließ das Interesse der Leser nach, obwohl es zwischendurch durch viele Spekulationen künstlich am Leben gehalten wurde. Dann nichts mehr. Diese Stille, dieses Schweigen, das Rätsel.
Im Zentrum der Ereignisse stehen die schöne, allseits begehrte Lehrerin Deborah und der rüpelhafte, unruhestiftende Zögling Chris, der wohl nur deshalb in der Schule aufgenommen wurde, weil sein Vater dem konkursbedrohten Haus eine beträchtliche Spende zukommen ließ. Der Vater hatte eine Affäre mit Deborah. Sie wurde schwanger, musste abtreiben, im England der 1960er Jahre eine Straftat. Das macht sie erpressbar, weil der vor nichts zurückschreckende Chris darum weiß. Gegenüber den Mitschülern spielt er sich als Deborahs Liebhaber auf, beschreibt minutiös, wie er sie in einem ehemaligen Stallgebäude gleich dreimal genommen habe. Und auch wenn jeder weiß oder ahnt, dass nichts davon wahr ist, sind das keine guten Voraussetzungen fürs anstehende Schuljahr. Krausers Kriminalgeschichte lebt weniger von einer vorwärts drängenden Handlung als vom Geheimnis, das die Figuren umgibt, und von der Atmosphäre des Ortes. Das ist bis zur letzten Seite spannend. Vor allem Chris ist eine ambivalente Persönlichkeit, anarchisch, Nietzsche und Rilke lesend, ein Anführer und Störenfried. Blass und ein bisschen langweilig bleibt allein der Ich-Erzähler Anthony, der in seinem Leben offenbar nichts Aufregenderes erlebt hat als diese Monate und sich schon deshalb im Alter obsessiv in die Ermittlungen und die eigenen Erinnerungen stürzt. Schon in den 1980ern hat er die Lehrerschaft aufgesucht. Die Protokolle dieser Gespräche montiert er zwischen die eigenen Erinnerungen. So weitet Krauser die Perspektive, allerdings ohne daraus wirklich erzählerisches Kapital zu schlagen. Allzu glatt fügen sich die verschiedenen Stimmen zu einer linearen Erzählung. Freundschaft und Vergeltung gehört zum Genre der Internatsromane. Mit knirschendem Kies unter den Fußsohlen, dicken, efeubewachsenen Backsteinmauern, dampfenden Duschräumen, Mehrbettzimmern und testosterongeladenen Jungs.
Alle euphorischen Momente oder auch Tragödien, die je dort stattgefunden hatten, schienen, mehr oder weniger verborgen, immer noch da zu sein. Wir mussten nicht einmal Genaueres davon wissen. Ein zugleich pittoresker wie unheimlicher Ort, der viele Generationen von Schülern erzogen und gebeugt, auch gequält haben mochte.
Die Stille, das Schweigen, das Rätsel. Mysterien haben es so an sich, dass sie so lange interessant sind, wie ihr Geheimnis geheimnisvoll bleibt. Die Lösung des Rätsels, die Aufklärung des Falles, sind deshalb die größten Feinde dieser Art von Geschichte. Meistens sind sie viel banaler als die im Ungewissen aufscheinenden Möglichkeiten. Das weiß natürlich auch Helmut Krauser. Fernsehkrimis wie der Tatort bieten deshalb immer erst die falsche Spur, den falschen Verdächtigen, um den richtigen umso überraschender präsentieren zu können. Doch damit wird das Problem der finalen Enttäuschung bloß verschoben, weil jedes gelüftete Geheimnis eine Enttäuschung ist. Die Leser am Ende mit einem ungelösten Fall zu entlassen, wäre aber auch eine Enttäuschung. Krauser löst dieses gattungsspezifische Dilemma, indem er die am Ende naheliegende Lösung gleich wieder einkassiert und durch eine andere ersetzt, die sich schließlich aber auch als eine vermutlich falsche Fährte herausstellt.
Was möchtest du hören? Die Wahrheit? Warum nicht einfach die Wahrheit? Gibt es eine? Ich kann dir eine präsentieren. Ich kann dir sogar mehrere heraussuchen. Dann wählst du eine, die passt. Machen wir es so?
Am Ende liegen tatsächlich mehrere Versionen möglicher Wahrheit auf dem Tisch. Versionen des Geschehenen, die genug Geheimnis bewahren, um die Enttäuschung einer Auflösung zu vermeiden. Krauser baut immer wieder überraschende Wendungen ein, sodass auch zunächst unbezweifelte Ereignisse sich in Erfindungen zu verwandeln scheinen. War Deborah wirklich schwanger? Oder war die Abtreibung eine Lüge gegenüber ihrem Liebhaber? Wer ist Täter? Wer ist Opfer in dieser Geschichte? Die Rollen wandeln sich auch deshalb, weil Krauser unterschiedlichste Erzählformen einsetzt. Die etwas biedere Erinnerungsprosa seines Ich-Erzählers, die Tonbandaufzeichnungen seiner Befragungen des Lehrpersonals aus dem Jahr 1985, Protokolle polizeilicher Vernehmungen aus dem Januar 1966 und schließlich Chatverläufe und E-Mails aus unmittelbarer Gegenwart, nachdem er die Geschichte in seinem Blog publik gemacht hat. Unter den Hinweisen seiner Follower sind die Erfindungen von Wichtigtouren und mögliche Wahrheiten naturgemäß nicht zu unterscheiden. Unklar auch, wer sich hinter welcher Stimme tatsächlich verbirgt. So wird aus dem historischen Internatsroman und Kriminalfall schließlich ein hochbrisanter, moderner Medienroman, der die Suche nach der Wahrheit in den Tiefen des Internets verschwinden lässt.
Jörg Margenau über Helmut Krausers Roman Freundschaft und Vergeltung. Berlin Verlag, 352 Seiten, 25 €. Mit der deutschen Kolonialpraxis hat sich jetzt ein Team von HistorikerInnen auseinandergesetzt. Der Sammelband, der aus der Zusammenarbeit hervorgegangen ist, heißt Das Auswärtige Amt und die Kolonien. Wolfgang Stenke.
1904 erließ General Lothar von Trotha in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, zur Bekämpfung des aufständischen Volks der Herero folgenden Befehl an die kaiserliche Schutztruppe.
Innerhalb der deutschen Grenzen wird jeder Herero mit und ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen.
Es war der erste Völkermord der deutschen Kolonialgeschichte. Formal begann diese Geschichte 1884, als in Südwestafrika die Handelsniederlassung des Bremer Kaufmanns Lüderitz als sogenanntes Schutzgebiet unter die Verwaltung des Reiches gestellt wurde. Sie endete 1919 durch die im Versailler Vertrag erzwungene Abtretung der Kolonien an die vom Völkerbund bestimmten Mandatsmächte, vor allem Großbritannien und Frankreich. Mit der Herrschaftspraxis, den Denkmustern und den Langzeitfolgen dieser 35 Jahre befasst sich der Sammelband Das Auswärtige Amt und die Kolonien. Das Herausgeberteam vertritt die These:
Das Auswärtige Amt hat eine Mitverantwortung für Gewalt und Verbrechen in den deutschen Kolonien. Bis in die jüngste Vergangenheit hat sich das Auswärtige Amt seiner Verantwortung für den deutschen Kolonialismus nicht gestellt.
Zum Zeichen, dass das anders werden solle, hat das Außenamt nun diesen Sammelband finanziert, ohne inhaltlich oder konzeptionell Einfluss zu nehmen. Die insgesamt 17 Beiträge von Historikerinnen, Germanisten, Museumsleuten und anderen Kulturwissenschaftlern gelten nicht allein dem Kolonialbesitz des Deutschen Kaiserreichs. Sie untersuchen den Kolonialismus ohne Kolonien in der Weimarer Republik ebenso wie kolonialpolitische Vorstellungen des NS-Regimes, den halblegalen Erwerb von Kulturgütern oder den gegenwärtigen Umgang mit Kolonialdenkmälern. Es geht also auch um Postkolonialismus samt dem entsprechenden Jargon der Anhängerschaft der Theorien Foucaults. In der Einleitung warnen die Herausgeber vor der Sprache der archivalischen Quellen des Buches, die heutzutage als herabwürdigend und beleidigend empfunden werden könnte.
Die am vorliegenden Band beteiligten Personen distanzieren sich ausdrücklich von der aktiven Verwendung rassistischer und diffamierender Terminologien in der Gegenwartssprache.
Der Sammelband wirft Schlaglichter auf Problemkreise, die lange nicht wahrgenommen wurden. So etwa die Mitwirkung von Indigenen im Machtapparat der weißen Herren am Beispiel der Kolonie Togo in Westafrika. Koku Azamed, Germanist und Historiker von der Universität Lomé, zitiert in seinem Beitrag einen Erlass des Gouverneurs Adolf Friedrich zu Mecklenburg.
Farbige Angehörige der Polizeitruppen dürfen in der Handhabung der Maschinengewehre nicht ausgebildet werden. Ein Maschinengewehr muss stets von einem Europäer bedient werden, wohl aber dürfen Farbige diesem bei der Bedienung behilflich sein.
Wie Azamed herausarbeitet, verweist das Dekret des Gouverneurs auf eine besondere Herrschaftstechnik. Die afrikanischen Mitglieder der deutschen Polizeitruppe stammten nicht aus dem Land selbst. Sie gehörten zum Volk der Hausa und waren als Söldner angeworben worden. Von deutschen Offizieren gedrillt, sollten sie in Togo unter den Einheimischen Furcht und Schrecken verbreiten. Texte über Fragen der Restitution von Kulturgütern an die ehemaligen Kolonien gehen auf die Rolle des Außenministeriums in den 1970er und 1980er Jahren ein. Hier zeigt sich, dass die Beamten als zentrale Akteure in den Verhandlungen ganz auf der restriktiven Linie deutscher Museen und Stiftungen lagen und deren Interessen teilten. Dieser Geist, das zeigt das vorliegende Buch sehr deutlich, ist mittlerweile passé. Mit seinen Fallstudien, die nicht bei den 35 Jahren direkter Herrschaft stehen bleiben, liefert es keine geschlossene Gesamtdarstellung, wohl aber Anstöße zu weiterer Forschung. Auch wenn nicht alle Erkenntnisse brandneu sind und einige Beiträge sich überschneiden, gehen Herausgeber- und Autorenteam hier wichtige Schritte auf dem Wege zu genauerer Aufklärung der deutschen Kolonialgeschichte.
Herausgegeben wurde das Buch von Carlos Alberto Haas, Lars Lehmann, Brigitte Reinwald und David Simo. Der vollständige Titel lautet Das Auswärtige Amt und die Kolonien, Geschichte, Erinnerung, Erbe. Verlag ist der CH Beck Verlag, 592 Seiten, 36 Euro. Rezensiert hat das Buch Wolfgang Stenke. Das war der Büchermarkt. Hier folgt Forschung aktuell mit einem Bericht über die Entdeckung einer Höhle mitten auf dem Mond. Am Mikrofon war Nora Karches.